Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, aber seit einigen Wochen hat sich in Westeuropa und den USA scheinbar ein ziemlich großer kultureller Wandel vollzogen. Das letzte Mal, dass eine solch massive Kampagne zur Vernichtung anstößiger Kultur geführt wurde, geschah vor fast 90 Jahren von den Nationalsozialisten in Deutschland. Tschaikowski, Schostakowitsch und Rachmaninow werden von Konzertankündigungen genommen. Russische Autoren, ihre Bücher werden ebenfalls verbannt. Heute versuchen sie, ein ganzes tausendjähriges Reich zu canceln, unser Volk. Das sagt Wladimir Putin zu Künstlern und Kulturschaffenden in Russland. Er vergleicht das, was gerade im Westen passiert, mit den Bücherverbrennungen der Nazis in der Hitlerbarbarei. Das kann man eins zu eins übernehmen. Hintergrund ist, dass etliche russische Künstler nicht auftreten dürfen, weil sie sich vom russischen Angriff auf die Ukraine nicht distanzieren wollten. Da wird ein kleines Körnchen Wahrheit genommen. Es wird zu einer riesengroßen Sache aufgeblasen, zu einem schrecklichen Komplott, und dann wird es als die Wahrheit hingestellt, die mit der Wirklichkeit allerdings wenig zu tun hat. Noch so ein Zitat: Heute haben sie uns einen echten hybriden Krieg erklärt, den totalen Krieg. Diesen Begriff, der in Hitler-Deutschland verwendet wurde, nennen europäische Politiker, wenn sie davon reden, was sie mit der Russischen Föderation, also mit Russland, tun wollen. Das sagt der russische Außenminister Lavrov. Das Körnchen Wahrheit ist die unvernünftige Äußerung des französischen Außenministers, der im Blick auf scharfe Sanktionen gesagt hat, dass wir einen totalen Krieg führen wollen. Oder dass die Sanktionen so scharf sind wie ein totaler Krieg. Eine Formulierung, die natürlich unvernünftig ist, ja, und die am selben Tag aber noch wieder zurückgenommen wurde, nach scharfer Kritik aus Westeuropa selbst. Daraus wird, dass der Westen Russland in einen echten Krieg erklärt hat, einen hybriden Krieg, also Cyberattacken, Desinformationen und natürlich auch richtige Waffen. Und es ist von einem totalen Krieg die Rede, von völliger Vernichtung im Sinne von Goebbels und Hitler. Und so ist es dann auch gemeint. Lavrov sagt, Europas Politiker wollen Russland zerstören, brechen, vernichten, erdrosseln. Das wollen die europäischen Politiker mit Russland machen. Wieder das Gleiche, aus einer kleinen Wahrheit wird eine groß aufgeblasene Lüge. Es verzerrt die Wirklichkeit. Noch ein Beispiel, ein kleiner Ort, 30 Kilometer von hier, erlangt traurige Berühmtheit. Er schafft es bis in den Weltsicherheitsrat, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Eine Tierärztin aus Reims vom Friedrich-Löffler-Institut hat Fledermäuse in der Ukraine bestellt oder Parasiten von Fledermäusen, um zu forschen, wie die auf Tiere wirken und eventuell auf Menschen übertragen werden könnten. Und daraus wird ein riesiges Biowaffenprogramm, vor dem sich Russland und die ganze Welt fürchten muss. Und da muss man natürlich was unternehmen gegen. Und wenn es mit Waffengewalt ist. Wahrheit hängt da nicht dran, aber das Argument ist erstmal in der Welt und verselbstständigt sich. Warum erzähle ich das Ganze eigentlich? Nicht nur, weil es leider aktuell ist, sondern es weist auf ein Problem hin, das dauernd bestehen ist und schon immer da war und immer sein wird wahrscheinlich, nämlich das Problem von Lüge und Betrug. Das kommt halt auch im heutigen Predigttext vor. Vor einigen Wochen habe ich hier über Psalm 35 gepredigt, den ersten Teil, Und ich dachte, es ist sinnvoll, den zweiten Teil auch noch anzuschauen. Psalm 35, Vers 17 bis 28. Herr, wie lange noch willst du ruhig zusehen? Rette mich vor ihren Anschlägen. Bewahre mein Leben vor diesen Löwen. Dann danke ich dir vor der ganzen Gemeinde, vor versammeltem Volk, will ich dich preisen. Lass nicht zu, dass sie über mein Unglück jubeln, meine Feinde, diese Bande von Lügnern. Ohne jeden Anlass hassen sie mich und zwinkern einander verständnisvoll zu. Nie hört man von ihnen ein gutes Wort. Gegen die Stillen im Land, die friedliebenden Leute, denken sie sich immer neue Verleumdungen aus. Sie reißen die Mäuler auf gegen mich und höhnen: Da, habt ihr es gesehen? Jetzt haben wir endlich den Beweis. Du, Herr, hast alles gesehen. Schweig doch nicht länger, bleib nicht fern von mir. Steh auf, greif ein, verschaffe mir Recht. Mein Herr und mein Gott, nimm du meine Sache in deine Hand. Du bist treu und gerecht, Herr, darum sprich mich frei. Lass sie nicht hämisch über mich jubeln. Sie sollen niemals sagen dürfen: Endlich haben wir es geschafft, den haben wir erledigt. Sie alle sollen sich gründlich verrechnet haben, die sich über mein Unglück freuen. Mit Schimpf und Schande sollen sie abziehen, die stolz auf mich herabsehen wollten. Doch alle, die meinen Freispruch wünschen, sollen vor Freude jubeln und immer wieder sagen: Der Herr ist groß. Er sorgt dafür, dass sein Vertrauter in Glück und Frieden leben kann. Ich selbst will deine Gerechtigkeit verkünden, alle Tage will ich dich preisen. Diesen zweiten Teil des Psalms könnte man überschreiben mit vom Umgang mit Lügen und Lügnern. Kein schönes Thema, aber wir wollen es zum Thema machen. Es bleibt dann aber nicht dabei. Wie schon beim ersten Teil des Psalms kann man hier wieder in verschiedene Blickrichtungen auslegen, nämlich zuerst im Blick auf David, von dem der Psalm stammt, dann im Blick auf alle, die heute leiden, alle Menschen im Großen oder im Kleinen, und schließlich im Blick auf Jesus. Und wir finden wieder einige Schwerpunkte, diesmal 5 Schwerpunkte. Erstens, Gott anrufen und anbeten. Herr, wie lange noch willst du ruhig zusehen? Rette mich vor ihren Anschlägen, bewahre mein Leben vor diesen Löwen, dann danke ich dir vor der ganzen Gemeinde, vor versammeltem Volk, will ich dich preisen. Als erstes fällt mir hier auf, David stellt Gott in den Mittelpunkt. Nicht die Lügen und die Lügner. Diesen Triumph sollen sie nicht haben, dass sich die ganze Zeit alles um sie dreht. Die Gedanken immer nur um die Lügen und Lügner. Gott soll in der Mitte sein und um ihn soll sich alles drehen. David ruft Gott an, dass er endlich eingreift, dass er rettet vor bösen Anschlägen, dass er bewahrt vor den blutigen Angriffen der Löwen, wie er sie nennt. Und wenn Gott endlich eingegriffen hat, wenn er gerettet und bewahrt hat, wird David vor der ganzen Gemeinde und mit der ganzen Gemeinde, mit dem versammelten Volk Gottes anbeten. Auch in unserer Zeit soll nicht das Schreckliche oder Schwere im Mittelpunkt stehen. Nicht dieser schwarze Punkt, sondern das weiße Blatt. Wir dürfen und sollen Gott anrufen. Herr, wie lange noch willst du ruhig zusehen? Damit, schon allein mit diesem Gebet, stellen wir Gott in die Mitte. Worunter wir auch immer leiden, ob es grundlose Angriffe sind, Sorgen um Angehörige, schwere Krankheit oder Trauer um einen großen Verlust. Wir dürfen und sollen Gott bitten, dass er eingreift, dass er bewahrt, dass er rettet und hilft. Damit wird Gott geehrt. Und wenn wir dann tatsächlich Beistand und Rettung erfahren haben, werden wir Gott umso mehr danken und anbeten können. Bei Jesus denke ich da an das Ringen im Garten Gethsemane. Angst und Entsetzen hatten Jesus überfallen. Er zerbricht fast unter der Last, die er zu tragen hat. So wird uns berichtet. Und dann betet Jesus: Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will oder was ich will soll geschehen, sondern was du willst. Also Jesus sagt Gott, dass er diesen Leidensweg nicht gehen will. Ich will nicht. Aber beim Beten bekommt er Kraft, die Kraft und den Willen, den Weg zu gehen, den Gott für ihn vorgesehen hat. Und mit seiner Bereitschaft, mit seiner Hingabe ehrt er Gott. Auch wenn es für Jesus schmerzhaft ist und sehr schwer, er ist diesen Weg gegangen und er hat damit einen großen Sieg errungen für uns und für die ganze Welt. Und dadurch können auch wir Gott anrufen und Gott anbeten. Jesus, der Auferstandene, hat das möglich gemacht. Das Zweite, Gott sein Herz ausschütten. Lass nicht zu, dass sie über mein Unglück jubeln, meine Feinde, diese Bande von Lügnern. Ohne jeden Anlass hassen sie mich und zwinkern einander verständnisvoll zu. Nie hört man von ihnen ein gutes Wort. Gegen die Stillen im Land, die friedliebenden Leute, denken sie sich immer wieder böse Verleumdungen aus. Sie reißen die Mäuler gegen mich auf und höhnen: Da, habt ihr es gesehen? Jetzt habt ihr endlich den Beweis. An dieser Stelle bricht der Frust, die Verzweiflung aus David heraus. Er klagt Gott seinen Kummer, die Schadenfreude der Feinde, die Lügen der Lügner, der grundlose Hass, die heimlichen Intrigen, alle bösen Worte, die Verleumdungen und Verdrehungen der Tatsachen. Das muss schmerzhaft für David gewesen sein. Das Bemerkenswerte ist wieder: David sucht hier nicht die Auseinandersetzung mit den Feinden. David versucht nicht zu diskutieren und das Verkehrte richtigzustellen. David schüttet sein Herz vor Gott aus. So wird diese belastende Situation für ihn erträglicher und annehmbarer. Ansonsten ist das schon eine sehr schwierige Frage für mich. Wenn einem Unrecht angetan wird, sei es nun durch Worte oder durch Taten, mit Rufmord oder tätlicher Gewalt, wann ist die Zeit, Unrecht zu leiden, und wann ist es Zeit, sich zu wehren? Diese Spannung, wann ist das eine dran und wann ist das andere dran? Jesus hat gesagt: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfluchen oder verfolgen. Wenn man das hört, ist das fast unerträglich in der heutigen Situation, solche Worte von Jesus. Jesus ruft nicht dazu auf, dass wir dem Unrecht freien Lauf lassen. Das ist nicht seine Absicht mit diesen Worten. In der letzten Predigt zu Psalm 35 hatte ich schon gesagt, dass Jesus auch Widerstand geleistet hat, als er selbst Unrecht erleiden musste. Nämlich, dass er dem Mann, der ihn geschlagen hat, sagt: Warum schlägst du mich? Beweis mir, was ich falsch gemacht habe. Dann kannst du mich schlagen, aber sonst nicht. Und als es dann an der Zeit war, dass er leiden sollte, war er bereit zu leiden. Es gab tatsächlich beides bei Jesus. Jesus wollte mit den Worten aus der Bergpredigt erreichen, dass die Spirale der Gewalt und Gegengewalt durchbrochen wird. Leider ist das mit Gewaltlosigkeit nicht immer zu erreichen. Wir bleiben in einem Spannungsfeld, das sich nicht wirklich auflösen lässt. Und wir müssen immer wieder neu schauen, was ist dran in der jeweiligen Situation. Das dritte, Gott um Hilfe bitten. Du, Herr, hast alles gesehen. Schweig doch nicht länger, bleib nicht fern von mir, steh auf und greif an ein, verschaffe mir Recht, mein Herr und mein Gott, nimm du meine Sache in deine Hand. Gott sieht alles, was auf der Erde passiert, jede Einzelheit. Deshalb bittet David Gott um Hilfe. Gott soll endlich aufstehen, zu ihm kommen, eingreifen, zupacken, zum Recht verhelfen. Gott soll endlich deutlich reden, dass die Gegner zum Schweigen gebracht werden. Gott sieht alles, was auf der Erde passiert. Jede Einzelheit, alle Erlebnisse, alle Umstände, alles, was das Leben schwer macht, sowohl die Angriffe böser Menschen in unserem kleinen Leben, als auch die militärischen Angriffe im Großen. Und wir sollen Gott um Hilfe bitten, dass er endlich aufsteht, aufersteht, mit seiner Kraft kommt. Dass er zur Hilfe kommt, eingreift, zupackt, zum Recht verhilft, die Gegner zum Schweigen bringt. Bei Jesus ist das wieder Gethsemane. In seiner großen Not bittet er Gott um Hilfe und Gott kommt ihm auch zur Hilfe. Im Hebräerbrief wird das dann beschrieben und Gott hat ihm geholfen. Allerdings anders, als Jesus es erbeten hat. Und doch ganz real, ein Engel kommt und gibt ihm Kraft, das Leiden zu tragen und den Sieg zu erringen. Ganz anders, als Jesus es wollte, aber doch ganz wirklich. Viertens, Gott vertrauen und still bleiben. Gegen die Stillen im Land, die friedliebenden Leute, denken sie sich immer wieder neue Verleumdungen aus. Sie reißen die Mäuler gegen mich auf und höhnen, da habt ihr es gesehen, den haben wir erledigt. Sie alle sollen sich gründlich verrechnet haben, die sich über mein Unglück freuen. Mit Schimpf und Schande sollen sie abziehen, die stolz auf mich herabsehen wollen. Mir ist diese Formulierung aufgefallen, die Stillen im Lande. Wer sind diese Leute? Es sind Menschen wie David, die sich zurückhalten, die nicht wortgewaltig auftreten, die, wenn möglich, der Gewalt aus dem Weg gehen. Die Feinde Davids dagegen reißen die Mäuler auf und höhnen, so wird es gesagt, habt ihr es gesehen? Den haben wir erledigt. Es sind Maulhelden, die ihr Maul über andere zerreißen. Lautsprecher, die andere niederschreien. Das ist bis heute kein bisschen anders. Je lauter jemand schreit, umso schlechter ist sein Argument. Da kann man drauf achten und das sehen. Je lauter jemand ist, umso schlechter sind die Argumente. Und je absurder die Argumentation wird, umso mehr haben sie Unrecht. Das kann man auf manchen Demos in Deutschland sehen, genauso wie in der Begründung, ein Nachbarland zu überfallen oder Kriegsverbrechen zu erklären oder wegzureden und zu sagen, das ist alles nur Fake News, das ist gestellt, um uns zu schaden. David bleibt bei sich selbst. Er vertraut, dass Gott ihm hilft. Alle sollen sich gründlich verrechnet haben, die sich über mein Unglück freuen. Mit Schimpf und Schande sollen sie abziehen und die stolz auf mich herabsehen wollten. So dürfen wir für alle beten, die unter der Gewalt anderer leiden, einzelne Menschen und ganze Völker. Und von Jesus heißt es, er streitet nicht und macht keinen Lärm, er hält keine lauten Reden auf den Straßen. Matthäus 12, Vers 19 steht das. Jesus hat nicht das Rampenlicht gesucht, nicht die große Show, die große Bühne. Er wollte nicht laut schreien oder musste nicht laut schreien, um Gehör zu finden. Wenn man so will, war Jesus der Stille im Land, der auf Gott vertraut hat und der ganz unspektakulär Gottes Willen erfüllt hat. Auch gegen Jesus hat man laut geschrien, kreuzige ihn, aber gute Argumente hatten sie nicht. Und am Ende hat Jesus doch gesiegt. Er ist auferstanden von den Toten. Er hing am Kreuz, ja. Er ist gestorben, ja. Er wurde begraben, ja. Und er ist von den Toten auferstanden. Er hat den Sieg. Trotz allen Leides. Und selbst nach der Auferstehung tritt Jesus nicht mit Pauken und Trompeten auf, dass er sagt, jetzt habe ich den Sieg, jetzt werde ich es euch aber zeigen. Sondern er kommt ganz unscheinbar, dass sie ihn fast nicht erkennen. Und dann sagt er, Frieden sei mit euch. Und nochmal, Frieden sei mit euch. Das ist Jesus, der Stille im Land. Das fünfte und letzte, Gott gemeinsam groß machen. Doch alle, die meinen Freispruch wünschen, sollen vor Freude jubeln und immer wieder sagen, der Herr ist groß. Er sorgt dafür, dass sein Vertrauter im Glück und Frieden leben kann. Ich selbst will deine Gerechtigkeit verkünden, alle Tage will ich dich preisen. Zum Schluss wird deutlich, David ist kein Einzelkämpfer. Er hat Unterstützer an der Seite, Menschen, die im Stillen mit ihm fiebern, die vielleicht unscheinbar Beistand leisten, vielleicht auch mutig. Sie wünschen sich, dass Gott ihn freispricht von Vorwürfen und Anklagen, die gegen ihn gerichtet werden. Gemeinsam mit David werden alle seine Freunde vor Freude Gott zujubeln. Gemeinsam mit David werden sie Gott anbeten. Denn er sorgt dafür, dass sein Vertrauter im Frieden leben kann, im Shalom. Da haben wir diesen Frieden, den Jesus auch verkündet hat, den Shalom. Gott sorgt für seine Leute, dass sie im Frieden leben können. Gemeinsam mit David werden sie Gottes Gerechtigkeit preisen und alle seine Treue erheben. Und wenn wir selber gerade nicht angegriffen werden durch Umstände, durch Menschen, wenn wir nicht angeklagt werden, dann können wir Unterstützer sein. So wie diese Leute David unterstützt haben. Wir können mitleiden, mitfiebern, mitbeten, womöglich praktisch beistehen. Und wenn Gott geholfen hat, dann können wir gemeinsam Gott danken und Gott anbeten. Auch Jesus brauchte diese Unterstützer. In Gethsemane hat er seine Jünger gebeten und sie haben geschlafen. Am Kreuz haben die meisten sich aus dem Staub gemacht oder sich distanziert, im Abstand gehalten. Er fühlte sich sogar von Gott im Stich gelassen. Ja. Aber Jesus hat den Bösen und das Böse besiegt am Kreuz. Und das gilt auch heute und hier. Jesus hat die Sünde besiegt, die uns von Gott trennt. Jesus ermöglicht allen Menschen ewiges Leben und Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Und er will, dass wir diesen Frieden mit Gott haben, diesen Shalom. Er will, dass wir diesen Frieden weitertragen, dass wir sagen, Ich habe Frieden mit Gott und du kannst ihn auch finden. Er will, dass nicht die Lügen und Lügner, nicht das Schreckliche und Schlimme in dieser Welt im Mittelpunkt steht, sondern Gott, Gott und sein Frieden. Der Auferstandene und die Auferstehung sollen in der Mitte stehen und der Friedensbringer und sein Frieden. Amen.